Aus aktuellem Anlass bestreitet Thorsten heute ein One-on-One mit seinem Dirty Deeds Done Well Co-Host Professor Dr. Markus Schögel. Seit letztem Jahr ist Markus Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Marketing. In dieser Funktion begrüßte er in diesem Monat die Schweizer Marketing-Szene im Zürcher Aura. An der traditionellen GFM-Trendtagung beleuchteten Marketing-Experten aus der Praxis und der Wissenschaft eines der neuesten und schillerndsten Konzepte der marktorientierten Unternehmensführung, das Marketing-Playbook. Anlass für uns, dieses Konzept auf den Prüfstand zu stellen und zu diskutieren, wie brauchbar und wie neu Marketing-Playbooks wirklich für die Praxis des Marketings sind. Markus, ich freue mich außerordentlich, dich heute zu einem One-on-One in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich starte mit der dir ja sehr vertrauten Einstiegsfrage. Hast du eine Lieblingsmarke?
Ja, ich habe eine Lieblingsmarke. Es ist eine Bekleidungsmarke, mit der bin ich irgendwie groß geworden. Und das ist die Firma Lacoste. Das ist eigentlich nur ein Produkt. Das ist das Polohemd von Lacoste. Das habe ich als kleiner Junge mal geschenkt gekriegt und es hat relativ lange gehalten, bis ich rausgewachsen bin und bin immer wieder begeistert von der eigentlichen Qualität dieses Produktes, wo mir selbst auch Bekleidungshersteller sagen, das Piqué von Lacoste ist immer noch das Beste. Kommt ein bisschen auf den Produktionsstandort an. Das ist für mich eine Marke, die ist bei mir eingebrannt, an der komme ich nicht vorbei. Es ist auch nichts anderes, es ist einfach nur das normale Polohemd. Das ist meine Marke, die mich am meisten begeistert.
Würdest du mir zustimmen, wenn man das Polohemd als ikonisches Produkt bezeichnen würde?
Definitiv. Also gerade auch vor dem Hintergrund mit dem Kragen und dem René Lacoste, dem Krokodil als Tennisspieler. Da sind so viele Narrative und Geschichten drumherum, die immer wieder zeigen, dass es ein einzigartiges Produkt ist. Ich glaube auch, dass das größte Problem immer noch für Lacoste ist, weil die anderen Sachen sind halt lange nicht so smart wie das Polohemd selber.
Wenn man das Polohemd von Lacoste jetzt mal außen vor lässt, hast du ein anderes Lieblingsprodukt?
Das ist sehr subtil bei mir. Das ist mein MacBook, mit dem ich täglich arbeite. Und die Subtilität besteht darin, dass ich mich mit dem Gerät extrem wohlfühle, wenn ich dran arbeite, aber auch wenn ich einen Film mal gucke oder dergleichen. Aber es ist so intuitiv gebaut und begeistert mich immer wieder von der Funktionalität her und nicht mal eigentlich von der Marke. Aber das ist das, was Apple auch ausmacht, dass die Produkte einfach gut funktionieren. Das ist nicht das Telefon bei mir, das Smartphone überhaupt nicht, sondern es ist der Rechner, an dem man einfach gut und produktiv arbeiten kann, ohne sich mit irgendwelchen kleinen Dingen in der Programmierung beschäftigen zu müssen.
Als Co-Host unseres Podcasts kennst du ja die dritte Frage, mit der wir unsere Gäste immer quälen. Hast du ein Motto, was dein Leben prägt?
Eigentlich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, weil diese Motti verändern sich mit der Zeit. Wenn es zuerst mehr darum ging, alles auszuprobieren, was man im Leben erleben kann, dann ist es momentan eher so etwas, so mit fast an die 60 kratzend, da gibt es noch unheimlich viel, was einen bewegen kann. Und da will ich mich gar nicht irgendwie mit dem Motto einschränken.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Vielleicht sollten wir diese Frage auch streichen, obwohl unsere Gäste sind da ja immer sehr antwortfreudig.
Finden das hervorragend, ja.
Aber
ja.
Die vierte Frage, die dir ja auch sehr vertraut ist, da bin ich sicher, dass du da eine Antwort hast. Kennst du jemanden, mit dem du gerne mal ein Bier trinken gehen würdest?
Ja, das ist auch aus unserer Zunft jemand, den ich gerne kennengelernt hätte. Das wäre Theodore Levitt gewesen. Also Ted Levitt, der Marketingprofessor von der Harvard Business School. Der hat es geschafft, mit wenigen Artikeln und gar nicht mal eigenen Büchern unsere Disziplin so zu bewegen in den Kernfragen, die es gibt, angefangen von der Marketing-Kurzsichtigkeit, Globalisierung der Märkte, über das erweiterte Produkt bis hin zu, und das fasziniert mich eigentlich am meisten, er hat einen Begriff geprägt, der heißt Marketing Imagination. Und er sagt, es geht um die Vorstellungskraft, die wir im Marketing haben. Und wenn ich mir unsere Disziplin teilweise angucke, dann sind wir inzwischen so vertechnisiert, dass wir völlig vergessen, dass wir auch noch einen Gestaltungsanspruch haben. Also, dass man sich im Zeitgeist bewegt, dass man versucht, ansprechende Produkte zu bauen, dass man auch ein E-Mail formuliert, was freundlich ist oder dergleichen. Dann sind das alles Dinge, die er in seiner Forschung, vielleicht auch in seiner Lehre, weil er war ja nicht so wirklich akademischer Forscher, mit empirischen Daten, aber extrem viel abgedeckt hat von dem, was meiner Meinung nach heute noch gilt. Und ich fände das total spannend, dem nochmal zuzuhören und mit dem ja, vielleicht auch einen Whisky zu trinken. Er war ja Amerikaner. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Ein echter Thought Leader, von denen es, das muss man ja schlichtweg sagen, schon sehr, sehr wenige in unserer Disziplin gibt. Er ist sicherlich nicht der Einzige, aber es gibt sehr, sehr wenige, die die Disziplin so eindrücklich geprägt haben.
Ja.
Meine nächste Frage, du bist natürlich auch nicht überrascht. Hier erwarte ich auch eine Antwort, weil ich ja weiß, dass du wirklich viel Leser bist. Könntest du mir dein aktuelles Lieblingsbuch nennen, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne empfehlen möchtest?
Ja, ich habe ein Buch, was mich momentan sehr begeistert. Und das Buch heißt The New Geography of Innovation von Mehran Gul. Der Mann hat sein erstes Buch, was er geschrieben hat, reist quasi über die Kontinente der Welt und fragt sich, warum eigentlich Innovation immer nur im Silicon Valley hochgelobt wird, und zeigt sehr schön auf, dass Innovation an den verschiedensten Orten der Welt auch stattfinden kann, und zwar sehr erfolgreich. Wir vergessen dann meistens bloß die Unternehmen, die dahinter stehen. So beschreibt er den Erfolg in Skandinavien von Spotify, geht darauf ein, was alles im Ökosystem von London passiert. Und dieses Buch macht einem einen unheimlichen Mut, diese ganze Diskussion immer, dass wir nur eigentlich die amerikanischen Großkonzerne, die Big Tech Konzerne haben. Es zeigt einfach auf, dass Innovation überall auf der Welt stattfindet gerade. Und das macht einfach Mut für Europa, finde ich auch.
Wir quälen ja unsere One-on-One-Gäste auch gerne mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Deswegen entgehst du denen ja auch nicht. Zürich oder Berlin?
Berlin. Heimat. Aufgewachsen. Freue mich immer, wenn ich eine Sprachfärbung irgendwo in der Welt höre, die meiner Heimatstadt entgegenkommt. Bin nicht mehr so viel da, aber wenn ich da bin, merke ich einfach, auch wenn diese Stadt immer schroff und rau geschildert wird, das ist meine Heimat, da kommt nichts ran. Also da kannst du mir auch mit New York und allem anderen kommen. Berlin ist Berlin, da komme ich her, da geht nichts dran vorbei.
Das kannst du laut sagen. Aber Zürich ist schon eine der schönsten Städte der Welt.
Ja, deswegen habe ich auch ganz, ganz kurz gezögert, weil diese Stadt so viel Charme hat und in ihrer, jetzt verzeih mir jeder, der in Zürich lebt, in ihrer Kleinheit so eine Vielfalt hat auch, dass man sich hier auch extrem wohlfühlen kann. Aber wenn es dann wirklich hart auf hart geht, dann ist es Berlin.
Miles Davis oder Marvin Gaye?
Boah, Marvin Gaye, weil er meiner Meinung nach mit seiner Musik unheimlich viele Menschen berührt hat. Das hat Miles Davis auch, aber Miles Davis ist komplexer und in Teilen für mein Ohr sehr schwer zu verstehen, wenn er in den Free Jazz reingerutscht ist. Der lebte halt auch ein bisschen länger, um ein paar mehr Platten zu veröffentlichen. Aber Marvin Gaye ist schon derjenige, der eigentlich mit I Want You und Let's Get It On absolut den Nerv trifft.
Meer oder Berge?
Eindeutig Meer, weil Meer Weite bedeutet, Offenheit, vor allen Dingen extrem viel Ruhe, wenn das schön plätschert. Und mein höchster Grad der Entspannung ist ein gutes Boot am Strand. Und dann habe ich eine Playlist, die ich dann immer höre und die ist sakrosankt und dann bin ich eigentlich im Urlaub.
Und ich vermute am liebsten ein Meer in Italien, oder?
Ma certo, sì. Klar, also wenn dann noch die Italianità dazukommt, dann ist der Mann mehr als glücklich.
Markus, wir haben uns ja zu dem One-on-One getroffen, weil wir im Marketing über ein relativ neues Konzept sprechen, und zwar über das Konzept des Marketing-Playbooks. Könntest du kurz erläutern, was man unter diesem Begriff Playbook zu verstehen hat?
Naja, eigentlich ist ein Playbook die Zusammenfassung von zentralen Spielzügen in einer bestimmten Sportart, also das, was auf dem Platz passieren muss, wenn bestimmte Situationen eintreten. Es hat seinen Ursprung im American Football und fasst Spielzüge zusammen, die einmal für die Offensive gedacht sind, die für die Defensive gedacht sind. Und dann gibt's noch Special Plays, das sind also die Routinen, wenn Kickoff stattfindet, wenn Free Kicks stattfindet. Und das versucht eigentlich zusammenzufassen, was auf dem Feld dann für Optionen in dem Moment vorhanden sind, wenn eine bestimmte Spielsituation entsteht. Und damit sind diese Plays sozusagen etwas, was man vorher einüben kann und auf was man sich konzentrieren kann und auf das sich auch alle einigen, die da auf dem Feld stehen, beziehungsweise auch mit dem Trainer. Und daraus werden dann teilweise untypische Dinge abgeleitet, sehr klassische Dinge abgeleitet. Aber es geht quasi immer darum, im Sinne des Spiels die Spielzüge zusammenzufassen, die einem helfen, quasi zum Ziel zu kommen.
Als ich zum ersten Mal den Begriff Marketing Playbook gehört habe, hatte ich natürlich auch gleich ein intuitives Verständnis. Und ich denke, das ist eine Stärke dieser Idee beziehungsweise dieses Konzeptes, weil das intuitive Verständnis, was man davon hat, tatsächlich den Inhalt ziemlich gut abdeckt. Und ich habe mich 3 Jahrzehnte lang mit Fragen der Marketingplanung beschäftigt und stimme zu, dass es da schon immer ein Gap gab zwischen unseren strategischen Überlegungen und unseren Erkenntnissen zu gewissen heuristischen Regeln, wie man handeln sollte. Was immer fehlte, war so eine Art Playbook dazwischen. Der Begriff Marketing Playbook, häufig auch spezifiziert Sales Playbook, Customer Experience Playbook oder Influencer Marketing Playbook oder, hat in den letzten 5 Jahren schon wieder eine gewisse Inflation erlebt. Wo du hinhörst, hinschaust, plötzlich gibt's Playbooks neben Playbooks. Ich frage mich, ist das nicht eine gewisse Gefahr für dieses Konzept, dass plötzlich alles Playbook ist, was früher einfach Taktik hieß, Strategie hieß oder irgendeine Regel war im Marketing? Da muss doch mehr hinterstecken.
Ich gebe dir recht. Das geht ja so weit, dass man jetzt festgestellt hat, dass die lieben Freunde von Meta ein Playbook geschrieben haben, wie sie mit Regierungsanliegen umgehen, wie sie die auf die lange Bank schieben. Also dieses Thema ist ja nicht nur im Marketing irgendwie vorhanden, sondern es kommt aus einer ganz bestimmten Ecke, aus vielen Tech-Konzernen halt, die da ihre Richtlinien oder ihr Vorgehen immer versuchen zu beschreiben. Das hat was zu tun, weil du sagst, die letzten 5 Jahre, wir haben schon eine Tendenz, glaube ich, im Marketing, dass sich ein paar Sachen verändert haben. Und ich glaube, dass das gar nicht mal gegen ein Marketingkonzept geschrieben ist oder gegen klassische Taktiken, sondern was sich halt abspielt ist, dass du in kürzerer Zeit viel mehr Entscheidungen treffen musst und die auch strukturiert und systematisch treffen solltest, dass du eine Komplexität auch hast, die du einfach nicht mehr mit einer Diskussion über 4 Ps abdecken kannst. Also auch die Teilkonzepte sind zwar immer noch sinnvoll, haben aber eine andere Gewichtung bekommen. Was in vielen Fällen auch noch ein Fall ist, dass dieses Wissen, was im Marketing vorhanden ist, auch in so einer Marketingabteilung teilweise in den Köpfen von bestimmten Menschen hängt und damit einfach auch, wenn die wegfallen, dann fehlt dieses Wissen. Also eine Dokumentationsfunktion auch. Und das vierte ist, dieses Wissen muss gepflegt werden und muss auch an irgendeinem Punkt gesammelt werden. Sei das eine Datenbank oder wirklich ein Buch. Und es geht vor allen Dingen auch um die Komplexität. Wir haben das jetzt auf der GFM-Trendtagung gehabt. Da haben wir bewusst gesagt, wir gehen in die Breite und gucken uns mal an, was sich alles tut. Und das ist halt von der neuen Bedeutung der Live-Communication über ein verändertes Vorgehen auf den in digitalen Kanälen bis hin zur Frage, wie gehst du mit Subkulturen um? Das sind alles Fragen, wo du im Marketing heute eine Baustelle hast. Und wenn du da immer eine isolierte Antwort drauf gibst, dann ist das zwar schön, aber du hast es nirgendwo gesammelt und keiner kann es auch nachvollziehen.
Was hier ganz entscheidend ist, ist der Situationsbezug. Ich stelle mir den Quarterback beim Football vor. Das sei jetzt der Head of Marketing oder der CMO oder irgendjemand anderer, der im Marketing eine Entscheidungsposition innehat. Und der steht in einer bestimmten Situation wie der Quarterback, wenn er an irgendeiner bestimmten Position auf dem Spielfeld unterwegs ist, bei einem bestimmten Spielstand gegen einen gewissen Gegner und hat viele Optionen zur Verfügung. Das kann die große Option sein, das Big Play. Oder es kann darum gehen, das First Down zu erzielen, ein paar Yards zu gewinnen. Und ich glaube, das macht schon sehr, sehr viel Sinn, wie du es ja auch erwähnt hast, vor dem Hintergrund der immensen und immer weiter wachsenden Komplexität des Marketings, dass Unternehmen eingeübte Routinen in bestimmten Situationen haben.
Genau.
Was ich mich jetzt frage ist, gibt es generelle Playbooks oder sind nicht Playbooks von der Natur her unternehmensspezifisch?
Ich gebe dir recht, dass ein Playbook relativ viel hat von unternehmensspezifischen Zugängen. Aber du wirst halt, versuch mal ein Beispiel zu formulieren, wenn du ein Playbook formulierst, und da sehe ich auch die Stärke drin, zum Beispiel für Dienstleistungsunternehmen. Nimm jetzt meinetwegen die Gastronomie oder nimm meinetwegen Hotels. Dann sind diese Playbooks genau das, was du brauchst, wo du eben die Routinen zusammenfasst. Wenn du jetzt zurückdenkst an Ritz-Carlton mit seiner Service-Strategie und dergleichen, dann ist das ja nur ein ganz kleiner Teil dessen, was dann wirklich diese Exzellenz dieses Hotels ausmacht. Aber du kannst in diesem Playbook dann für dein Gastronomiebetrieb oder dein Hospitality-Unternehmen sehr gut festlegen, was du dort tust. Und da wird es sehr ähnliche Spielformen geben, die sich über verschiedene Hotels vergleichen lassen. Also so glaube ich eher, wir haben Branchenkontext. wenn es dann darum geht, wie du mit bestimmten Dingen konkret umgehst, da wird schon sehr unternehmensspezifisch. Aber das ist ja auch genau das, was du lernen musst. Du musst das Wissen festhalten, was nicht überall zugänglich ist, sondern was du, wie man so schön sagt, das tacite Wissen deines Unternehmens, das also nicht niedergeschrieben ist, musst du niederschreiben, damit es andere dann auch verstehen. Und gerade wenn du im Servicebereich unterwegs bist, da hängt ja unheimlich viel von diesen Standards und den Routinen ab, weil halt das Produkt in Zusammenarbeit mit dem Kunden entsteht. Und deswegen sind die dort schon sehr wichtig. Ich glaube aber auch, dass du für Konsumgüterunternehmen heute mit anderen Plays argumentieren musst. Wir haben uns ja neulich im Podcast über die Schafe bei Penny unterhalten. So ein Play zu formulieren, ist eine ganz wichtige Chance, um dann auch wirklich schneller beim nächsten Mal reagieren zu können.
Kannst du es ein bisschen ausführen? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Wenn ich auf Social Media eine Chance sehe, mich an einen bestimmten Trend ranzuhängen oder auch meinetwegen die Geschichte mit dem Makaken in Japan und dem IKEA-Teddy, dann sind das Dinge, in denen du grundsätzlich dich ja fragen musst, wie du damit umgehen willst. Und das soll ja nicht ein One-Shot sein, sondern du willst daraus ja wahrscheinlich etwas Multiplizierbares machen. Und ich habe das mal durchgespielt und du kannst da 6, 7 Play-Schritte definieren, um bei den nächsten Trends auch mit dabei zu sein. Oder nimm das Beispiel Lind mit der Dubai-Schokolade. Wie setze ich mich schnell auf den Trend drauf? Da haben die extrem schnell reagiert in Deutschland und haben da schnell was draus gemacht. Das sind Vorteile im Markt, die du realisieren kannst. Und wenn du das halbwegs institutionalisierst, nicht formalisierst, sondern einfach unterschreibst, was haben wir in der Situation gemacht, dann glaube ich, bist du einen Schritt weiter, als wenn du hingehst und versuchst, das Rad immer neu zu erfinden und in der operativen Hektik untergehst.
Ja, das finde ich jetzt sehr nachvollziehbar. Das war jetzt sowohl was den Makaken angeht von IKEA als auch die Schafe von Penny mehr oder weniger zumindest ein positives Ereignis. Wir haben das aber natürlich auch in dieser Kommunikationswelt auf der negativen Seite, dass ich meine Plays habe, wenn irgendeine Krise da ist.
Wir haben das ja mal erforscht, diese ganze Firestorm-Geschichte. Und da gibt es halt 4 Schritte, die du einhalten solltest, aber die musst du einfach auch mal formulieren und runterschreiben, beziehungsweise so zugänglich machen, dass beim nächsten Mal, wenn so ein Firestorm kommt, du wenigstens ein paar Regeln hast, an denen du dich hältst. Und nicht einen Berater rufen musst jedes Mal, wenn was passiert, sondern musst du halt dein Wissen festhalten und versuchen, das auch weiterzuentwickeln und auf Basis der Erfahrung im Unternehmen dann auch die nächsten Schritte beziehungsweise die Verbesserungen anzugehen. Und dazu hilft halt so ein Playbook extrem.
Und nur nochmal hier eingehakt, ich als Laie zum Thema Playbooks. Essentiell scheint mir zu sein, dass man sich in einer spezifischen Situation befindet, dass man Optionen hat, wie in dieser Situation gehandelt werden kann und dass man auf, wie du formuliert hast, tacites, aber bewährtes Wissen zurückgreifen kann, in dieser Situation zu handeln mit Freiheitsgraden. Das, wenn ich es richtig verstehe, macht so ein Play aus.
Ja, ich nehme mal noch ein Beispiel, was ich unheimlich eindrücklich finde, wenn du das Unternehmen Salesforce nimmst, was über Jahrzehnte extrem erfolgreich war. Die sagen, wir landen mal, das ist Land, mit einem ersten Use Case. Dann aus dem Use Case heraus expandieren wir, expand, damit wir mehr Geschäft mit dem einen Unternehmen machen. Als dritte Stufe kommt dann Customer Success Denken, also dem Kundenerfolg steigern. Und das dritte ist dann, ihn auf die Plattform ziehen und auf der Plattform versuchen, die Services, die dort sind, ihm besser zu kommunizieren als vorher. Und das sind 4 Schritte, die dir helfen, in der konkreten Kundenbearbeitung wirklich richtig vorzugehen. Und wenn das jeder auch weiß im Unternehmen, dann kannst du es cross-functional einsetzen. Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt. Wir haben halt nicht mehr nur Marketingleute am Start, sondern wir müssen mit anderen Bereichen auch reden. Und wir müssen das weiterziehen, in den Verkauf rein, in die Entwicklung etc. Auch deswegen ist ein Playbook wichtig, weil es eben auch die Schnittstellen aufzeigt und zeigt, wo was hingeht. Und dann findest du dort die richtigen Entscheidungen, wie für so eine Strategie wie bei Salesforce.
Ich glaube auch, das ist eine ganz zentrale Stärke dieses Playbook-Ansatzes, dass man automatisch die Rollenverteilung mitdenken muss. Dass man von vornherein mitdenken muss, wir sind als Team unterwegs. Der Quarterback muss davon ausgehen können, dass seine Spieler, seien es die Receiver oder die Running Backs oder seine Offensive Line, wie man so schön sagt, auf derselben Seite sind. Ja. Das ist enorm wichtig in der heutigen Zeit, dass man von vornherein halt als Team agieren kann. Nur noch eine Frage, dein Beispiel B2B ist für mich verständlich, weil Salesforce agiert weltweit in mehr oder weniger in allen Ländern, die man sich vorstellen kann, hat Tausende von Kunden und immer wieder die Herausforderung, neue Kunden zu akquirieren, dafür zu sorgen, dass sie länger beim Unternehmen bleiben, diese Kunden zu entwickeln. Und das sind dann sozusagen ja immer wieder neue und andere Spielsituationen. Wenn ich das jetzt in andere Bereiche übertrage, dann haben wir einen ähnlichen Zugang. Natürlich, du hast es auch schon genannt, im Gastronomie-Business, in der Hotellerie. Ich denke auch im Einzelhandel, oder?
Also da gibt's ja dieses eindrückliche Beispiel, das ist das Genius Playbook oder das Guidebook, das es bei Apple gibt für den Kundenkontakt in den eigenen Läden. Das Ding hat 350 Seiten ausgedruckt, da ist jede kleinste Bewegung nur geschildert. Da sieht man auch, dass sowas ganz schnell in Kontrollwut auch ausarten kann. Aber das ist halt auch typisch für Apple. Apple ist halt ein Unternehmen, was eine maximale Kontrolle über das haben will, was da auf dem Floor passiert. Und da gibt's dann halt favorable answers, die man geben kann auf eine Frage, und dann gibt's unfavorable answers. Und irgendwann lernen das die Mitarbeiter auch richtig. Aber auch hier geht's wieder um diesen ganz persönlichen Kontakt. Und ich glaube, das ist wichtig, wo Komplexität fordert und Geschwindigkeit gefragt ist, musst du halt gucken, dass du schnellere Abläufe hast, als dass du da irgendwie in die klassische Marketingstrategie einsteigst und dir dann selbst ableitest, was das in den einzelnen Instrumenten heißt. Das wird dann dokumentiert und damit wird ein Standard gesetzt, an dem man sich auch lang entlangeln kann. Es wird damit auch wieder messbar, indem du es immer wieder die KPIs zurückführst. Also da sind ganz viele Vorteile drin. Wenn ich ein Konsumgüterunternehmen nehme, so einen klassischen Markenartikel, na, der hat schon eine Struktur, die jeder kennt, weil das haben wir an der Uni gelernt. Da gibt es eine ganz bestimmte Aufgabenverteilung. Aber auch da siehst du, dass die Unternehmen sagen, wir kommen mit den klassischen Modellen nicht mehr zu Rande. Ich meine, da seid ihr mit einem bestes Beispiel mit eurem Holistic Brand Communication Ansatz. Das ist auch eine Grundlage, um daraus ein Playbook abzuleiten und zu sagen, guck mal, das sind die grundsätzlichen Entscheidungen, die wir fällen. Das ist, der Beffer hat immer die Implementierungslücke genannt hat. Also diese Umsetzung von strategischen Gedanken auf eine operative Ebene, und im Kern geht es um Alignment, ja? Aufeinander abstimmen.
Der Begriff Playbook wird im Marketingkontext seit circa 10 Jahren verwendet. Natürlich existierten Playbooks schon vorher. Und mein Eindruck ist, wenn wir jetzt, du hast es ja erwähnt, auf die Konsumgüterindustrie gucken, dass es da natürlich Unternehmen gab, die schon immer auf Playbooks zurückgegriffen haben, wenn sie sie auch so nicht genannt haben. Also wenn ich mir immer ansehe, was Menschen mitnehmen und mitnehmen dürfen, wenn sie früher, wahrscheinlich auch heute noch, bei Procter eingestiegen sind, dann hieß es ja auch immer, studier du mal und dann komm zu uns und dann bringen wir dir Marketing bei. Und da gibt es in anderen Industrien vergleichbare Unternehmen. Teilst du da meine Einschätzung?
Es wird schon immer Unternehmen gegeben haben, die gut dokumentiert haben, was ihre Erkenntnisse sind. Und die haben das natürlich auch nicht Playbook nennen müssen, sondern die werden dafür einen eigenen Zugang haben. Ich glaube nur nicht, dass es die Masse in der Form hinkriegt. Und vor allen Dingen ist ein Playbook, wie wir ja schon gesagt haben, für einen Markenartikel in der Konsumgüterindustrie oder für Procter & Gamble ein anderes Playbook, als wenn du jetzt hingehst und im B2B-Kontext unterwegs bist und als Bühler versuchst zusammenzufassen, wie du einen Landing-Approach im Müllereimarkt in Indonesien machst.
Ich meine, wir haben es halt in der Wirtschaft immer gerne mit Analogien in Richtung Sport, sei es in der Führung oder sei es im Marketing. Warum, ist klar, in beiden Gebieten geht es um Wettbewerb. Und Sport ist hochattraktiv und jeder kennt sich im Sport aus. Und deswegen funktionieren halt die Analogien auch gut. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, das abzuklopfen. Ich will das nochmal betonen. Ich denke, hier haben wir ein Konzept und eine Analogie, die Sinn macht. Du hast es unterstrichen. Ich denke auch, das ist ein Missing Link, den wir schon seit Jahrzehnten immer wieder beklagt haben zwischen Strategie und Implementierung. Was ich aber eben auch denke, das war ja auch meine Frage, und da geht die Analogie halt weiter. Es ist schon enorm wichtig, dass ein Unternehmen sein Playbook hat, was der Konkurrenz möglichst nicht bekannt sein sollte. Davon hängt der Erfolg für die Teams in der NFL auch ab, dass die Gegner, sprich Wettbewerber, nicht genau wissen, was jetzt der nächste Spielzug ist.
Würde ich absolut unterschreiben. Wenn wir die ganze Zeit sagen, was es ist, muss man natürlich auch sagen, was es nicht ersetzt. Es ersetzt keine Strategiearbeit zum Beispiel. Es ersetzt nicht das Finden deiner Wettbewerbsvorteile. Ich habe das mit einem Unternehmen gehabt, wo wir ein Playbook entwickelt haben. Da musst du schon als Einstieg erstmal die Strategie darlegen, aber das ist nicht die Strategieentwicklung, sondern du musst immer noch in der Lage sein, deine Wettbewerbsvorteile zu benennen, deine Kundengruppen zu verstehen. Es ist nichts, was irgendwelche bisherigen Ansätze substituiert, sondern aus einer anderen Brille wichtige Entscheidungen so versucht zusammenzufassen, dass du als Unternehmen für dich selbst reagieren kannst. Und klar kannst du, und jetzt kommt das Problem wahrscheinlich, dann individualisierst du halt deine Spielzüge, gibst den eigenen Namen und dann fängt das ganze Komplexitätsthema an, dass du auf einmal Dinge neu benennst und. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das wie im Sport sein muss, dass der jeder Spielzug eine neue Nummerierung kriegt, sondern vor allen Dingen, dass man erstmal versteht, da ist ein Playbook, da steht was drin, das hilft uns und daran richten wir uns auch aus.
Ich denke auch noch wichtig abzugrenzen, es ist der Begriff Playbook von Best Practice. Ja. Das geht inzwischen schon wieder ziemlich durcheinander, beziehungsweise manche meinen Playbook, wenn sie Best Practice sagen und umgekehrt.
Ich muss jetzt wieder vorsichtig sein, weil ich den Begriff Best Practice inzwischen überstrapaziert finde. Und wie neulich mal jemand zu mir gesagt hat, Kai Mattis, ein sehr pfiffiger Mann bei Metaplan, der hat mal gesagt, wenn du nach Best Practice suchst, dann guckst du anderen dabei zu, wie sie suchen, versuchen, Suchende zu finden. C.K. Prahlad hat mal einen schönen Satz gesagt, it's not about best practice, about the next practice. Und da hilft dir halt so ein Playbook auch. Wenn du Dinge definierst, die bisher andere noch nicht definiert haben oder du ganz spezifisch vorgehst, um damit dann auch zu beschreiben, so machen wir das. This is how we play by the book. Dieses playing by the book ist etwas, was ganz spezifisch dann eben auch die Dinge zusammenfasst, die für dich wichtig sind und nicht, was die best practice ist.
In meiner Naivität würde ich mir immer vorstellen, der CMO, Head of Marketing, ist in einer spezifischen Situation und guckt sich die Plays an, die ihr zur Verfügung stehen. Da mögen sogenannte Best Practices dabei sein, Next Practices, simple Practices, die sich seit Jahrhunderten bewährt haben. Und dann wird in der spezifischen Situation mit dem Blick auf ein spezifisches Ziel entschieden.
Nochmal, ich glaube, dass Routinen helfen, aber das muss ja nicht die beste sein, die ein anderer hat. Ich stelle mir immer vor, was lernen andere Unternehmen von Nespresso, wenn man sagt, das ist eine Best Practice. Kaffee direkt verkaufen mit einem unheimlich technologischen Anspruch, was willst du davon lernen? Da kannst du gar nicht viel lernen. Und jetzt kommt's. Aber deren Praktiken, die haben, die helfen halt Nespresso. Und darum geht's ja, dass du das individuell besser kannst.
Das ist eben nicht Playbook, sondern das ist Strategie. Ich denke auch an einen Artikel, der kürzlich im Wall Street Journal erschienen ist, wo auch argumentiert wurde, Claude hätte gegenüber OpenAI, sprich ChatGPT, das bessere Playbook. Nein, die haben die bessere Strategie. Nämlich Claude, Focus und ChatGPT beziehungsweise OpenAI. Wir machen halt überall mit. Das ist eine strategische Fragestellung. Das hat nichts mit Playbooks zu tun.
Der Judge in Fontana, der hat mal gesagt, wenn ich Nein sage, ist es Strategie. Wenn ich Ja sage, ist es Taktik. Und diese Denke, glaube ich, ist eine ganz wichtige, damit du wirklich deine Ressourcen auch fokussieren kannst. Und da sollte ein Playbook bei helfen. Aber das Playbook ist nicht dazu da, deine Strategie zu entwickeln. Die wird da reingeschrieben, aber die Entwicklung kommt woanders her und die muss auch vorher da sein. Weil ein Playbook hilft dir nicht, deine strategischen Defizite aufzuarbeiten.
Football ist Strategie. Wer ist dein Quarterback? Wie hast du deine Mannschaft zusammengestellt? Wie sieht dein Trainerteam aus?
Genau.
Das war's für heute. Wie nützlich ist das Playbook-Konzept für die Marketingpraxis? Wie hoch ist sein Neuigkeitsgrad? Wie grenzt es sich von Best- und Next-Practice-Ansätzen ab? Sind Playbooks tatsächlich der Missing Link zwischen Strategie und Implementierung in der Marketingplanung? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Markus und Thorsten, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheit mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu dem heute diskutierten Thema geben. Auf Wiederhören!
Der St. Galler Marketing.